Vrage. Siehst du, noch ein Fehler, Tim. Noch ein Fehler im Buch. Sie hieß gar nicht Vragel, sondern Vrage.
Vrage.
Ich habe sie nämlich nirgends. Ich finde sie nicht. Weißt du, ich habe nach ihr geforscht und gesucht. So meine bescheidenen Möglichkeiten. Else Vrage. Ich drehe durch.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit, Folge 53. Guten Morgen, Corinna.
Guten Morgen, Carsten, wie geht's dir?
Prinzipiell ganz gut, aber ein bisschen Weltschmerz ist da. Wir nehmen die Folge auf einen Tag, nachdem ja in Österreich die Regierungsbildung einem Rechtspopulisten in die Hand gegeben wurde. Deshalb finde ich das so mittelmäßig, aber ja, können wir nichts machen.
Können wir nichts machen, aber mit beschäftigen muss man sich trotzdem, ne?
Ja, das stimmt schon. Mal gucken, was das für Deutschland bedeutet. Ob jetzt irgendwie andere Parteien in Deutschland der Meinung sind, dass man Brandmauern einreißen muss. Mal schauen.
Und das müsste man genauso machen, ne? Das ist ein sozusagen Vorbild in Österreich. Ja, genau. Das könnten ja manche meinen.
Gut, aber wir kümmern uns ja heute um etwas anderes. Mit der letzten vorgelesenen Folge haben wir ja mit einer neuen Persönlichkeit begonnen, mit unserer Protagonistin Ruth Vogel.
Ja, und ihr werdet heute feststellen, und du auch, Carsten, oder wir zusammen, dass wir ihre Geschichte, so wie ich sie aufgeschrieben habe vor 20 Jahren, wie ihr sie auch in der letzten Folge gehört habt, ein bisschen umschreiben müssen.
Okay, sind Fehler drin oder was?
Ich würde sagen, Ungenauigkeiten.
Okay, dann lass mal ins Detail gehen. Ich bin gespannt. Aber bevor wir loslegen, möchten wir euch noch darauf aufmerksam machen, dass wir in dieser Folge unter anderem auch über das Thema Verfolgung durch die Nationalsozialisten und Selbsttötungen sprechen. Wenn ihr euch von dem Thema Suizid emotional belastet fühlt, achtet gut auf euch und pausiert die Folge, wenn nötig. Hilfe und Unterstützung findet ihr bei Vertrauenspersonen oder Beratungsstellen.
Wir starten diese Folge mit einer Aussage von unserer Protagonistin Ruth Vogel, die sie vor dem eigentlichen Interview gemacht hat. Und ich finde, dass ihre Art, also ihre Persönlichkeit hier sehr gut raushören können.
So, wenn Sie jetzt mal kurz ansprechen würden, erzählen Sie mir doch bitte mal kurz, was Sie zum Frühstück gegessen haben.
Heute Morgen war nicht sehr viel. Esse überhaupt wenig.
Kein Appetit?
Nein, ich will abnehmen.
Ach so, Diät?
Ja, ich mache mir meine eigene Diät.
Aber ein bisschen was haben Sie gegessen?
Ein Schwarzbrot. Ohne Butter. Ach, keine Butter. Und etwas Marmelade. Und Kaffee.
Hat's geschmeckt?
Ja.
Wunderbar.
Okay, das ist sehr wenig, sage ich mal. Sehr wenig und sehr deutsch, ihr Frühstück.
Schwarzbrot. Absolut. Absolut.
Ja, sie scheint sehr diszipliniert zu sein.
Ruth Vogel saß mir im Rollstuhl gegenüber, so müssen wir uns das vorstellen, sehr aufrecht in ihrem Zimmer im Hogar Hirsch.
Das ist das Altenheim für deutsch sprechende Jüdinnen und Juden Argentiniens, dem Dreh- und Angelpunkt all unserer Geschichten, kann man sagen, nochmal zur Erinnerung. In Vorbereitung auf heute habe ich mir ihr Foto nochmal genauer angeschaut und mache das am besten auch mal.
Ja, was sieht man da? Eine sehr feine Frau, wie ich finde, stolz, sie blickt streng in die Kamera und das macht sie irgendwie aus.
Ja, wie findest du das Foto?
Ich liebe das Foto sehr, weil das, das gilt irgendwie für alle Fotos von Tim. Ich finde, wenn man die Geschichten dazu kennt, dann passt das immer alles so zusammen. Also ich finde ihre Geschichte und sie und ihre Persönlichkeit, die guckt einen an, ja.
Hier habe ich ein eigenes Bad und ich finde dieses Zimmer sehr hübsch. weiß nicht, ob Sie gesehen haben, was Sie alles für Bilder haben.
Schöne Kunst.
Das war ein Herr Stegemann, ein Hamburger.
Auch das Bild, das bunte Bild?
Ja.
Ja, leider kann ich mich nicht mehr an das Gemälde erinnern. Das ist ja echt lange her. Und ich kann es euch, liebe HörerInnen, auch leider nicht mehr beschreiben.
Kennt man Heinrich Stegemann, also der Künstler, den sie da genannt hat heute? Ich kenne ihn nicht.
Ja, ich glaube, Leute, die richtig viel Ahnung von Kunst der 20er und 30er Jahre haben, die kennen ihn bestimmt. Also ich kannte ihn auch nicht. Damals muss er aber sehr bedeutend gewesen sein und auch in Hamburg vor allen Dingen sehr bekannt. Seine Kunst hing damals in einigen Museen. Er malte und bildhauerte modern, das heißt zu modern für die Nazis. Die haben seine Gemälde später beschlagnahmt und vernichtet, also alle, die sie greifen konnten zumindest.
Eigentlich müssen wir ja zu Ruth zurückkommen, aber ich finde, dass wir hier noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen sollten. Bei Wikipedia steht, dass dann 1943 sein gesamtes restliches Lebenswerk bei einem Bombenangriff auf Hamburg verbrannt ist. Ein bisschen was lagert und hängt im Städtischen Museum Flensburg immerhin. Und es gibt wohl noch eine Privatsammlung mit 22 Bildern.
Ja, und natürlich Menschen, die vielleicht nicht gerade wirklich gesammelt haben, aber eben doch ein paar Bilder besitzen, so wie offensichtlich Ruth Vogel. Und es gibt tatsächlich eine Kunststiftung Heinrich Stegemann. Den Namen hat die Hamburger Stiftung gewählt, weil, ich zitiere, um einen Künstler zu ehren, der in finsterer Zeit für Demokratie und Humanismus gestanden hat.
Ja, guck mal, er hat in Hamburg noch 1936 die letzte freie Kunstausstellung der NS-Zeit organisiert. Also hat bis zuletzt sozusagen die Fahnen hochgehalten. Jüdische Künstlerinnen und Künstler durfte der Hamburger Kunstverein zwar nicht mehr zeigen, aber Bilder von Dix, Feininger, Ernst Barlach, Paul Klee. Vielleicht war Ruth ja sogar da und hat sich die Ausstellung damals angeguckt.
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Aber hier steht auch... Guck mal, 11 Tage nach Eröffnung brechen die Nazis die Ausstellung ab und die, die hier gerade noch zu sehen waren, werden von Josef Goebbels, dem, ich sag's jetzt mal so, dem Hetzer, dem Propagandaminister, diffamiert und entartet, in Anführungsstrichen, also als entartet bezeichnet. Dieses Thema wäre, ja, würde ich sagen, dann nochmal ein eigenes Kapitel. Das führt dir jetzt aber natürlich viel zu weit.
Wir packen euch dazu aber mal ein paar Hintergrundinfos in die Shownotes. Falls ihr euch also damit irgendwie weiter befassen wollt, könnt ihr das da nachlesen. Was wir auf jeden Fall jetzt besser einschätzen können, ist, dass Ruth kunstinteressiert gewesen ist und vor allem ja irgendwie aufgeschlossen für moderne Kunst auch und auch ein bisschen stolz darauf, Bilder von genau diesem Maler zu besitzen.
Ja, das war auf jeden Fall mein Eindruck.
Möglicherweise hat sie Heinrich Stegemann auch sogar persönlich gekannt. Sie waren ja beide aus Hamburg.
Und damit kommen wir auch zu dem, was Ruth besonders wichtig war damals im Interview und das hören wir im nächsten Ton.
Sagen Sie mir doch bitte als allererstes zum Einstieg nochmal Ihren Namen und Ihren Geburtstag und das Geburtsjahr und vor allen Dingen, wo Sie geboren sind.
Sehr gern. Ich liebe Hamburg.
Okay, nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage.
Nee, das stimmt, aber das war ihr scheinbar so wichtig, dass sie das als erstes loswerden musste. Erst das Gefühl und dann die Fakten.
Ich bin 1914 geboren. Hab meinen Vater erst spät kennengelernt. Es war Krieg. Und er hat mich nicht gleich sofort erkannt. Das heißt, ich habe ihn nicht erkannt. Es war so, dass ich gesagt habe, alles habe ich an Vati erkannt, nur sein Gesicht nicht.
Boah, krass, Mann. 1914 geboren, darf ich mal kurz fragen, ist das nicht eine unserer ältesten Protagonistinnen und Protagonisten?
Ja, kann man
also,
so sagen.
Also die ist ja wirklich dann schon also während der NS-Zeit schon erwachsen, richtig?
Ja, richtig. Ja,
aber also es waren schon wieder eher ein Gefühl, das sie beschrieben hat, dass sie Vati nicht erkannt hat als Fakten, ne?
Ja, genau. Das ist mir beim Hören und Schneiden des Interviews jetzt auch nochmal extrem aufgefallen, dass sie immer erst das Gefühl benennt, ja, das, was sie geprägt hat. Ich musste wegen der Fakten immer nachfragen, die Fragen also nochmal anders stellen.
Wann sind Sie in 1914 geboren?
Im Oktober.
Können Sie auch den Tag sagen? Also ganz genau, das ganz genaue Datum?
Ja, 13. Oktober.
Und wissen Sie auch noch, in welchem Krankenhaus?
Zu Hause.
Ah. Und wo ist das zu Hause gewesen?
In Wolzewich.
Welcher Stadtteil?
Erpenbach.
Damit wären wir wieder in dem Stadtteil, in dem nach 1860 sehr, sehr viele jüdische Hamburgerinnen und Hamburger gelebt haben.
Der Wolzenweg ist eine schöne Straße mit Mehrfamilienhäusern im Gründerzeitstil. Die Häuser von damals stehen auch heute noch, aber da wächst sie nur als Kind auf. Bitte schaut euch bei der Gelegenheit ein weiteres Foto auf Ruths Seite an, das ich da gerade frisch eingestellt habe. Es zeigt ihren Vater zusammen mit seinen beiden kleinen Töchtern. Vermutlich, also ich denke mal, es ist 1915 oder früh 1916, nee, wahrscheinlich 1915 gemacht worden.
Welche Erinnerungen haben Sie an Eppendorf?
Es war sehr schön, sehr. Wir haben auf der Straße gespielt, was gar nicht mehr möglich ist jetzt. Aber sonst weiß ich nichts.
Okay. Ist sie nervös gewesen, auch ein bisschen, oder im Interview? Oder?
Ich glaube, sie ist auch einfach schon ganz schön alt. Ja, also okay. Sie war ja schon 90, gerade frisch 90 geworden, meine ich. Und ich glaube, ihr Gedächtnis war einfach nicht mehr so super gut und dementsprechend hat sie so bestimmte Dinge einfach vergessen, denke ich mal.
Die wichtigen Sachen sind wahrscheinlich im Kopf geblieben. Was hat sie noch erzählt? Was weißt du über die Eltern?
Ja, gib mal da den Ton.
Mein Vater war sehr tüchtig. Genauso tüchtig, wie heute mein Sohn ist. Und er hat Sachen fabriziert.
Hat er eine Fabrik?
Ja.
Wissen Sie noch, wo die Fabrik war?
In Barmbek.
Und er war der Besitzer dieser Fabrik?
Ja. Eigentlich ging es uns sehr gut.
Ja, das wird sicher aber nicht so geblieben sein.
Ruth hat mir keine Namen der Eltern genannt, auch nichts Genaues zu der Firma. Aber ich habe einfach mal den Namen Anker in Kombination mit Fabrik in Barmbek als Suchbegriff im Netz gesucht und bin dann gleich auf eine wissenschaftliche Abhandlung zu Hamburg im Nationalsozialismus gestoßen. Das verheißt ja schon nichts Gutes, sagen wir mal so. Und zwar mit einem Kapitel, das sich ausschließlich mit der sogenannten Arisierung der Firma Karl Anker beschäftigt.
Und das ist Ruths Vater?
Ja, es ist tatsächlich ein Volltreffer. Es ist irgendwie ein krasser Fall von Raub an jüdischem Eigentum, der da dargestellt wird.
Ja, das müssen wir unbedingt vertiefen. Das haben wir ja schon häufiger bei anderen Themen besprochen, aber das ist leider ja immer im negativen Sinne besonders spannend.
Ich würde aber sagen, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Das führt tatsächlich jetzt zu weit, weil dieser Fall ist wirklich komplex und aber auch wahnsinnig interessant.
Okay. Aber wir wissen jetzt schon mal, dass Ruth aus einer wohlhabenden Hamburger Familie stammt.
Der Vater, Karl Anker, ist Jahrgang 1880. Die Mutter, Betty, eine geborene Norden, Jahrgang 1893. Und Ruths Schwester Ingeborg ist 1,5 Jahre älter als Ruth.
Und von Ruth wissen wir, ihre Eltern wollen, dass aus den Töchtern was wird, dass sie sich bilden. Ruth erzählt uns von ihrer Schullaufbahn.
Die erste Schule war Claire Lehmann. Haben Sie die gekannt?
Nee, die kenne ich nicht.
Nee. Tja, kennst du wahrscheinlich auch nicht, nee, ne? Claire Lehmann. Bei Wikipedia gibt es einen langen Text über diese Frau. Eigentlich Clara Lehmann, genannt Klärchen. Was ja auch schon darauf hinweist, dass sie unter Umständen gemocht wurde. Pädagogin, Gründerin und Leiterin einer Privatschule, einer Vorschule, und zwar in Hamburg-Harvestehude.
Gute Gegend, ganz nah an der Außenalster. Ja, lass uns hören, wie es weitergeht.
Und dann kam eine Schule für höhere Mädchen. Und dann kam die letzte Schule, das war die Lichtwerkschule.
Die kenne ich.
Kennen Sie?
Mhm. Hatte ich schon mal von gehört. Hast du schon mal von gehört?
Nee, ich als gebürtiger Hannoveraner kenne mich mit den Schulen hier nicht so aus, muss ich gestehen.
Ja, das ist, in Hamburg ist sie wahrscheinlich ein bisschen bekannter, weil Helmut und Lucky Schmidt da zum Beispiel zur Schule gegangen sind. Und ja, das war eine Reformschule, also wirklich eine moderne Schule damals.
Weißt du, wann sie dort zur Schule gegangen ist?
keine Ahnung, hat sie mir wirklich gar nichts erzählt. Ich denke mal, diese Details hatte sie irgendwie nicht mehr parat.
Hier, liebe Hörerinnen, brauchen wir wieder die Hilfe von Christina Igler von der Hamburger Stolperstein-Initiative.
Ja, meine wichtigste Unterstützerin hier in Hamburg.
Sie hatte ja schon bei der Recherche zu Edith Sichel und Ruth Goldschmidt geholfen. Ihr erinnert euch sicherlich.
Und für die Recherche zu Ruth Vogel sind wir wieder ins Hamburger Staatsarchiv gefahren. Dieses Mal ist auch Tim mitgekommen, um Fotos zu machen.
Und diese Fotos, die könnt ihr euch schon auf Ruths Seite angucken. einstückdeutschland.com und dann /Ruth-Vogel oder einfach über die Suchfunktion oben die Seite suchen, dann findet ihr das auch. Und habt ihr viel Neues rausfinden können da?
Sehr, sehr, sehr viel. Und was total abgefahren ist, dass Christina Igler, die Familie Vogel, also die Familie, in die Ruth eingeheiratet hat, total gut kennt. Und zwar, weil diese Familie ihre erste große Recherche bei der Stolperstein-Initiative war.
Das ist ein Riesenzufall, ne?
Ja, das ist, ja, oder Fügung. Also es ist irgendwie wirklich abgefahren. Aber Ruth hat eben auch eine eigene Akte und die haben wir uns vorgenommen.
Mal gucken, was mit Ruth hier ist. Das ist jetzt Wiedergutmachungsakte Vogel Ruth. Mhm. Rechtsanwalt Seidel vertritt sie in dieser Sache.
Genau. Und wir können hier sehen, das ist einmal in dem inneren Deckblatt, dass man schon mal gucken kann, was ist an monetärer Wiedergutmachungsleistung gezahlt worden. Hier ist es eindeutig für sie Ausbildungsschaden. Der, wenn ein Ausbildungsschaden anerkannt wurde, was bedeutet, dass sie eben nicht den Beruf ergreifen konnte oder die Schulausbildung zu Ende machen konnte, gab es dann nachher bei Anerkennung einen Pauschalbetrag von 5.000 D-Mark.
Ich glaube, den hatte doch Edith Sichel auch bekommen.
Und das ist dann später nochmal aufgestockt worden. Also, dass die Person noch eine zweite Tranche von auch nochmal 5.000 bekommen konnten.
Sie konnte also die Schule offenbar nicht beenden. Das ist neu, oder?
Ja, davon hat sie mir 2004 auch gar nichts erzählt.
Ich war sehr befreundet mit einer Lehrerin, die hieß Else Frage. Und ihr Mann hieß Mucho, ein bekannter Mann. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber es war schon sehr schlecht, die ganze Situation.
Hinweis auf die Nazi-Zeit.
Ja, immerhin. Aber irgendwie deutet sie ja nur an, ne?
Wer ist Else Frage?
Ja, ich habe versucht, das rauszufinden. Aber damals schon, also auch damals schon, als ich den Text geschrieben habe, es ist mir nicht gelungen, total frustrierend, zu einer Else Vragel habe ich gesucht. Falsch verstanden. Da gibt es auch nichts. Und unter dem Namen Mucho habe ich auch gar nichts gefunden. Ich hatte ja von Ruth auch nur den Nachnamen.
Kein Vornamen. Ja, schade. Nee. Bevor wir gleich zu den Akten im Staatsarchiv kommen, hören wir erstmal, was Ruth noch zu erzählen hat.
Ich bin zuerst nach London gegangen.
Sie alleine?
Ja. Ich war sehr jung, als junges Mädchen.
Als Schülerin?
Ja.
Mhm. Was haben Sie denn in London gemacht?
Habe ich Fotografie gelernt.
Du merkst, ich bin begeistert. Wow, das ist total cool, oder? Ich meine, eine junge Frau, die nach London geht im Fotografie. Ja, cool.
Hätte ich mir auch vorstellen können. War nur zu feige.
Genau, aber es ist was ganz anderes, als ich dachte. Also der Grund dafür, und es ist alles ganz anders, als ich dachte, weil das ist das, was sie mir erzählt hat. Und beim Blick in die Akten ergibt sich aber ein ganz anderes Bild.
Und sie schreibt hier ist ein ganzer Brief.
Eine staatliche Versicherung. Ich hatte die Absicht, Jura zu studieren, musste aber im März 1933 ein Jahr vor meinem Abitur Deutschland verlassen. Ich besuchte die Lichtwerkschule in Hamburg. Guck mal, März 33.
Hat sie die Schule verlassen?
Ja, und deswegen ist wahrscheinlich hier auch kein Abschlusszeugnis mit drin.
Ich verstehe.
Ich vermute mal, dass das hier Abschlusszeugnis war.
Ja, dann ist sie nach London gegangen.
Und um mir einen Broterwerb im Ausland zu verschaffen, nahm ich eine Stellung in England im Haushalt an und nahm während der Zeit an einem Fotokurs teil.
Ja, Fotokurs ist natürlich was anderes, kann man sagen. Ne?
Das klingt schon eher nach Not.
Ja, Flucht, ne? Not, Flucht, ja.
Also ja, und zumal sie ja Jura studieren wollte, ne? Also es ist ja was völlig anderes.
Ja, total. Mhm. Ja. Das ist traurig, aber auch irgendwie dann zu dem Zeitpunkt schon klug gewesen von ihr, was Praktisches zu lernen, um im Ausland besser klarzukommen.
Ja, aber lass uns nochmal zu ihrem gesamten schulischen Werdegang in Hamburg zurückkommen. Dazu haben wir nämlich auch ein Dokument gefunden. Durch das nächste Papier wird nochmal einiges klarer.
Sie war an der Schule Ria Wirth. Guck mal, zunächst zwei Privatschulen, Frau
Claire Lehmann
und Frau Ria Wirth.
Aha, das war auch eine Privatschule.
Ja.
Da müssen wir jetzt mal ausholen, denn für Claire Lehmann gibt es tatsächlich einen Stolperstein, da hat Christina mich drauf hingewiesen.
In der Hamburger Stolpersteine-App steht, für Clara Lehmann, also Clara ist ihr eigentlicher Name, liegt ein Stolperstein in der Heilwigstraße 46. Das ist im Hamburger Stadtteil Havestehude, da wo ihre Schule auch war.
Und da steht außerdem, ich zitiere mal, Jahrgang 1874, entrechtet und gedemütigt. Flucht in den Tod am 6. Januar 1942. Also die Nazis haben sie in den Tod getrieben. Und wenn wir uns das Datum genauer anschauen, dann passt das ungefähr mit dem Datum zusammen, an dem ein Großteil der Hamburger Jüdinnen und Juden deportiert worden sind, im Juli 1942.
Dazu steht auf der Internetseite des IGDJ, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, ich zitiere mal, im Juli 1942 wurden Jüdinnen und Juden aus Hamburg in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau sowie in das Ghetto Theresienstadt verschleppt. Damit setzten die Nationalsozialisten nach siebenmonatiger Unterbrechung die Deportationen fort, die Tausende per Sonderzug in den Tod führten. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Also das zeigt ja, es gab schon Entschuldigung, eine Deportation. Also in dieser Stimmung lebte auch diese Familie Lehmann, also von Clara Lehmann. Und die waren bereits mehrfach von den Behörden terrorisiert worden. Die Gestapo hatte zum Beispiel Claires Schwester Anna wegen angeblicher Devisenvergehen verhört. Wir werden auch später in den kommenden Folgen noch merken, dass diese Devisenvergehen so eine vorgeschobene Beschuldigung war. Mit Hausdurchsuchungen und allem drum und dran sind die schikaniert worden.
In der App heißt es weiter, Zitat, die Erinnerung an diese verstörenden Ereignisse hat bestimmt dazu beigetragen, dass sich die Schwestern, als Anna Lehmann im Januar 1942 eine Vorladung zur Gestapo erhielt, einer weiteren Demütigung entzogen und sich das Leben nahmen.
Ja, so sieht staatlich legitimierter, systematischer Terror aus.
Ja, bin nicht in der Stimmung, das zu kommentieren, muss ich gestehen. Das ist einfach heftig.
Lassen wir einfach stehen.
Ja. Hast du was zu Ria Wirth gefunden?
Über die Seite www.dasjüdischehamburg.de kann man erfahren, dass ihre Mädchenschule unter liberal, also modern eingestellten jüdischen Eltern sehr beliebt war, dass ihre Schule eine, Zitat, gut frequentierte Bildungseinrichtung war.
Und was weißt du, was aus ihr geworden ist?
Ja, da habe ich leider nichts gefunden, gar nichts rausgefunden. Es gibt auch keinen Stolperstein für sie. Insofern hoffe ich, dass sie fliehen konnte.
Dann lass mal hören, wie es mit euch im Staatsarchiv weitergeht.
Guck mal, sie schreibt, ich besuchte diese, also die Lichtwerkschule, zur Unterprima einschließlich, musste aber den Schulbesuch im März 1933 ohne Abitur abbrechen, um Deutschland zu verlassen, da ich dort als Jüdin keine weiteren Ausbildungs- und Existenzmöglichkeiten hatte. Ich hatte die Absicht, die Rechte zu studieren, also Jura, um einmal Jugendrichterin zu werden. Aha, schon während meiner Realgymnasiumzeit besuchte ich in Vorbereitung auf diese Laufbahn auf der Volkshochschule Psychologiekurse, die von dem damaligen Jugendrichter Dr. Blumenthal
da können wir uns ja auch
geleitet wurden. Okay, wow, das ist natürlich völlig neu hier. Die Ausrundung machte alle meine Pläne zunichte Um mir einen Broterwerb im Ausland zu verschaffen, nahm ich im Jahre 1933 in London eine Stellung als Kindermädchen an und war von 1933 bis 1936 als Kindermädchen in verschiedenen Haushaltungen bis zu meiner Heirat mit Hermann Vogel tätig. Nebenbei lernte ich in London fotografieren.
Ja, ich muss das hier noch mal ganz kurz erklären, warum ich diesen Ton ausgewählt habe, obwohl ja vieles uns jetzt durch den Ton davor schon bekannt ist, weil sie noch mal hier konkreter wird. Ne? Also sie sagt, dass sie Jugendrichterin werden wollte und dass sie sich darauf vorbereitet hat, also schon sich weitergebildet hat neben der Schule bei diesem Jugendrichter Dr. Blumenthal. Und man muss für den Hintergrund also dass diese Zeit auch bedenken, das war alles sehr neu damals, diesen Blick auf Jugendkriminalität, das war in den 20er Jahren was ganz Neues, also dass man unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Und das ist schon interessant, dass sie sich für sowas interessiert. Und Psychologie beim Jugendrichter Dr. Blumenthal ist auch interessant. Den kann man nämlich leider auch in der Stolperstein-App finden. Der hat die Nazi-Zeit auch leider nicht überlebt. Er war Jahrgang 1880. Für ihn liegen Steine in der Eppendorfer Landstraße, da wo er vermutlich gewohnt hat, und am Sieveking Platz 1. Da sind ja die Gerichte, also direkt vorm Gericht sozusagen.
Dr. Paul Blumenthal deportiert ins Ghetto Minsk am 8.11.1941.
Ja, das ist echt eine Schande. Das macht mich immer wieder so wütend.
Ja, ja. Das, ich kann an der Stelle immer nur noch mal empfehlen, dass man mit dem Kopf nach unten auch durch Hamburg geht, weil da kriegt man leider ein Gefühl dafür, wie viele Menschen ja gestorben sind, deportiert wurden. Ja.
Und dann auch die App dazu zu benutzen, weil man da dann eben diese Informationen auch bekommen kann, ne? Dass dies nicht nur Namen sind, sondern eben da ganze Geschichten hinterstehen. Ja. Aber lies doch noch mal vor, was in der App noch über ihn zu erfahren ist.
Ja. Da steht, Zitat, der Jugendrichter Paul Blumenthal muss eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen sein. In zwei Nachrufen und einem Zeitungsbericht wird sein besonderes Engagement in seinem Wirken für die Jugend hervorgehoben und seine Beliebtheit sowohl im Freundes- und Kollegenkreis als auch unter jugendlichen Delinquenten betont. Als realistischer Idealist abhold allen großen Worten und Gesten, so steht es dort, als Zitat, sei er durchs Leben gegangen und weiter als Zitat, ein weiser Freund und Helfer, ein großer, gütiger Mensch, hieß es 1947 in einem Beitrag der Gilde Soziale Arbeit.
Ja, kein Wunder also, dass er verruht ein Vorbild war und dass er auch sowieso dem nationalsozialistischen Ideal entgegenstand, ne? Also, weil das sind ja alles Dinge, die da beschrieben werden, die also wirklich den Nazis absolut entgegenstehen. Ein liberaler Geist, ein Vordenker im Umgang mit jungen Delinquenten, die ihn sogar mochten, das finde ich auch echt irre. Und damit natürlich echt ein Feind der Nazis und dazu noch Jude.
Ja, ich muss daran denken, dass Richter generell die Judikative ja auch so das erste Ziel prinzipiell oder eines der ersten Ziele von Nationalsozialisten oder generell von Extremisten sind, wenn sie eine Demokratie umgestalten wollen.
Haben wir in Polen gesehen, ne?
Genau, und da ist nicht ohne Grund wurde auch in Deutschland jetzt einiges angepasst dazu. Das war mir irgendwie wichtig, es nochmal loszuwerden. Aber
du meinst jetzt die Verfassung, ja, genau. Der Schutz der Verfassung.
Genau, dass einfach dafür gesorgt wird, dass wenn faschistische Parteien oder extreme Parteien an die Macht kommen, dass sie nicht sofort Gerichte umgestalten können und so weiter. Denn nach den Medien, so muss man sagen, sind Gerichte eigentlich so das erste Ziel, kann man sagen. Mhm. Naja, im nächsten Ton findet ihr ein weiteres spannendes Dokument in Ruth Vogels Akte.
Hier ist eine von Else Mucho.
Ja.
Sie hat doch hier...
Wrage. Siehst du, noch ein Fehler, Tim. Noch ein Fehler im Buch. Sie hieß gar nicht Wragel, sondern Wrage.
Wrage.
Ich habe sie nämlich nirgends. Ich finde sie nicht. Weißt du, ich habe nach ihr geforscht und gesucht. So meine bescheidenen Möglichkeiten. Else Wrage. Ich drehe durch.
Else Mucho, geborene Wrage.
Else Mucho.
Die war ja dann verheiratet mit dem...
Mit dem Mucho, der auch so ein, sie sagt, Bekannter, und die müssen toll gewesen sein.
Ich freue mich. Hast dich auf jeden Fall... Ja, so kenne ich
Man
dich.
Man merkt's, ne?
Ja.
Ja, das ist auch einfach so befriedigend, wenn diese Fragen, die ich selber nicht klären konnte, sich klären. Ja, aber lass mal weiterhören, was Else Mucho schreibt. Bitte, liebe HörerInnen, lasst euch von den Hintergrundgeräuschen nicht irritieren. Also vorhin habt ihr vielleicht öfter mal das Fotografieren von Tim gehört, das Fotoklicken. Aber das ist jetzt ein Mitarbeiter des Archivs, der mit Akten hantiert.
Okay, was haben wir denn da? Willst du mal das vorlesen?
Ich kenne Frau Ruth Vogel, geborene Anker, hier ist nochmal das Geburtsdatum genannt, seit 1931 und bin mit ihr seit dieser Zeit bis 1940 und von 45 bis heute teils in persönlicher, teils in brieflicher Verbindung gewesen. Sie war 1931 meine Schülerin in der damaligen Lichtbergschule in Hamburg und musste als Jüdin im Mai 1933 aus der Unterprima die Schule verlassen. Ich weiß, dass sie die Absicht hatte, nach dem Abiturium Jura zu studieren und Jugendrichter zu werden. Nach ihrer geistigen Reife und ihrem sozialen Verständnis war sie für diesen Beruf geeignet. Nicht nur diese Berufspläne wurden ihr durch die Rassenpolitik der nationalsozialistischen Regierung zerschlagen, sondern sie wurde gezwungen, im Jahr 1937 zu emigrieren. Sie lebt jetzt in Argentinien, und zwar in Munro.
Provinz de Buenos Aires, Francia, genau, da ist immer die Adresse.
Schon als Obersekundanerin, also im Jahr 1932, besuchte sie im Hinblick auf den gewählten Beruf rechtswissenschaftliche Vorlesungen im Rahmen des allgemeinen Vorlesungswesens der Hamburgischen Universität und hat mir oft die Probleme, die ihr hier entgegentraten, besprochen.
Es ist wirklich beeindruckend, wie durch diese einzelnen Dokumente sich so eine Geschichte nach und nach vervollständigt.
Genau, jetzt ist es nicht mehr nur die Volkshochschule, jetzt sind sie sogar schon allgemein Vorlesungswesen der Hamburgischen Universität. Also sehr, sehr konkret. Und der Name, also Mucho, der kam Christina tatsächlich irgendwie bekannt vor, der Nachname. Und zwar wegen Martha Mucho. Von der hatte sie schon mal gehört, eine Psychologin. Wir haben dann gleich im Netz geguckt und rausgefunden, dass sie an der Uni Hamburg gelehrt hat. Sie hatte wohl damals als Lehrerin auch gearbeitet und ist dann eben als Wissenschaftlerin an die Uni gegangen. Die hat sich viel mit Reformpädagogik beschäftigt, also mit Fröbel und Maria Montessori.
Und guck mal, sie gilt als Pionierin der ökologischen Psychologie und hat ein Buch mit dem Titel Lebensraum eines Großstadtkindes geschrieben, und das ist posthum von ihrem Bruder Hans-Heinrich Mucho herausgegeben worden. Sie hat sich auch das Leben genommen.
Ja, das ist einfach so schlimm. Erst wird ihr Lehrer, Professor William Stern, 1933 durch die Nazis entlassen.
Weil er eben also Jude war.
Genau. Und Martha Mucho wird kurz darauf in einem Brief als Zitat, und das muss man sich jetzt echt auch mal vergegenwärtigen, dieses Wort als Judengenosse denunziert.
Ja, also kann man gar nicht so sagen. Das ist, ich lese den mal vor. Also das Zitat: Fräulein Dr. Mucho, die engste Vertraute von Professor Stern, die ihn auch heute täglich besucht und mit ihm alle Pläne ausarbeitet, ist die gefährlichste. Sie war aktives Mitglied des marxistischen Weltbundes für Erneuerung der Erziehung. Ihr Einfluss ist unheilvoll und einer deutschen Staatsauffassung direkt zuwiderlaufend. Das ist eine absolute Frechheit, muss man einfach sagen, wenn sowas geschrieben wird. Und das hört sich wirklich so an, also dämonisierend. Also es ist
absolut, absolut. Und man muss ja bedenken, da war ihr Chef ja schon rausgeschmissen, ne? Und sie als Nichtjüdin wird hier halt diffamiert, weil sie den Kommunismus nahesteht und eine moderne, man muss es ja eigentlich so sagen, eine Reformpädagogik oder eine reformpädagogische Haltung hat. Ja, das reicht schon aus, ne?
Ja, egal, was sie für eine Haltung hat, so kann man ja nicht, wenn man nicht Extremistin ist, kann man so nicht benannt werden.
Das ist so eine Verächtlichmachung.
Genau.
Das ist so ein Feindbild, ne? Also ja. Ich meine, das kennen wir ja auch von heute. von Populisten, von Rechtsextremen, dass sie so über ihre Gegner sprechen. Ne?
Ja, also das schon ist, ähnliche Mechanismen, die da greifen.
Absolut.
Dazu packe ich euch auch einen Link in die Shownotes.
Also kurz darauf, also nach dieser Denunziation, wird sie all ihrer öffentlichen Ämter enthoben. Und ein einflussreicher Kollege von der Uni veranlasst sogar, dass sie dann rausgeschmissen wird. Zwei Tage später, weil sie so verzweifelt ist, versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Und nochmal zwei Tage später stirbt sie dann an den Folgen.
Ein Stolperstein für Martha Mucho, das sehe ich gerade in der Hamburger Stolpersteine-App, liegt auf dem Gelände der Hamburger Universität, direkt vom Hauptgebäude. Und so gibt es sogar ein Martha Mucho-Institut, das die frühkindliche Entwicklung erforscht.
Und im Garten der Frauen auf dem Friedhof Ohlsdorf, da wird auch an sie erinnert. Und ich kann sagen, ein Ausflug lohnt sich, war mal da. Sehr guter Ort.
Aber mal eine positive Nachricht für zwischendurch. William Stern kann sich in die USA retten, der emigriert gleich 1933.
Ja, immerhin.
Aber jetzt einmal zurück zur Rootsakte.
So, hier haben wir nochmal Eva Tatz, eine staatliche Versicherung. Sie war auch von Kindheit an mit Rotvogel bekannt. Unsere beiderseitigen Eltern wohnten in Hamburg-Eppendorf nah beieinander, sodass wir oft zusammenkamen. Wenn wir von unseren Plänen für die Zukunft sprachen, erzählte mir die jetzige Frau Vogel, damalige Ruth Anker, oft von ihrer festen Absicht, Rechtswissenschaft zu studieren, um Jugendrichterin zu werden. Sie bereitete sich auf dieses Studium auch schon vor, als sie das Realgymnasium besuchte. Damals besuchte sie Abendkurse in der Volkshochschule für Jugendfürsorge und machte Inspektionen von Heimen für schwer erziehbare Kinder.
Wie spannend. Ja. Das wird ja immer spannender. Wahnsinn.
Mit anderen Worten,
soll ich das nochmal unterlegen hier, das Papier?
Ja.
Das ist doch irre. Auch explizit Jugendrichterin werden zu wollen, ne? Schon toll.
Du bist auf jeden Fall absolut geflasht. Ja,
ja, ich meine, weil das zeigt uns ja, dass es alles ganz anders ist, als ich gedacht habe. Ne? Also irgendwie ist deswegen begeistert mich das auch so, weil wir hier einfach was rausgefunden haben, was doch irgendwie ein ganz anderes Licht auf sie wirft.
Ja. Ja.
Ich finde das extrem beeindruckend, auch wie fokussiert und ehrgeizig und emanzipiert Ruth als junge Frau ist. Ja.
Und sie ist realistisch. Also statt auf Besserung in Nazi-Deutschland zu warten, bereitet sie sich ja eher auf eine Zukunft im Ausland vor. Ne?
Während sie also in London ist, verfolgt sie sicher, was in ihrer Heimat passiert, wie die Lage für Jüdinnen und Juden und damit auch für ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde im Deutschen Reich ja immer schlechter wird.
Nochmal zur Erinnerung, nur zwei Beispiele. Die nationalsozialistischen Gesetzgeber verfassten ziemlich unmittelbar nach der Machtübergabe an die NSDAP antisemitische Gesetze. Zum Beispiel das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, sprich Ausschluss von Jüdinnen und Juden aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel.
Ja, und auch schon 33 das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Das hätte dann ja auch Ruth betroffen, bedeutet Juden und Jüdinnen wird die Anwaltszulassung verweigert. Ja, das sind erstmal nur die ersten Schritte.
Ja, die systematische Diskriminierung und Verfolgung nimmt also seinen Lauf. Hat Ruth dazu irgendwas erzählt?
Nee, gar nichts. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit ihren Eltern im Briefkontakt war in der Zeit. Sie ist in Sicherheit in London, aber, und das finde ich aus heutiger Sicht mit dem Wissen, was wir heute haben, total krass irgendwie, sie geht zurück. Sie geht ernsthaft zurück. 1936 geht sie zurück nach Hamburg.
Ein bisschen verrückt.
Ja, es ist, ja.
Aber sie liebt ja Hamburg, hat sie gesagt.
Ja. Ja.
Ruth Vogel, nein, Ruth Anker heißt sie zu diesem Zeitpunkt ja noch, geht also zurück in ihre Heimat. Sie ist 21 Jahre alt. Und geht zurück nach Nazi-Deutschland und wir wollen natürlich alle wissen, wie es mit ihr weitergeht.
Aber das ist einfach ein zu gutes Ende für diese Folge.
Und deswegen war es das für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Danke an Christina Igler, dass sie sich wieder die Zeit genommen hat, mit dir ins Hamburger Staatsarchiv zu gehen. Das hat sich sehr gelohnt.
Das hat sich wirklich richtig gelohnt. Danke, Christina.
Und danke schon mal vorab an Philipp Teichert und im Nachhinein von Fluid Sound für die akustische Nachbearbeitung dieser Folge.
Ja, liebsten Dank. Und danke auch an Tim Hoppe, dass er im Staatsarchiv Fotos gemacht hat, die wir jetzt auf der Seite auch für Social Media nutzen, auf der Seite und auch für Social Media nutzen können. Eine Auswahl der Fotos könnt ihr euch auf Ruth Vogels Seite angucken in der Fotogalerie.
Genau, einfach auf www.einstückdeutschland.com/Ruth mit TH-Vogel oder ihr geht einfach wieder über die Suchfunktion oben in der Leiste. Und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für euer Interesse. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefällt, wie immer, bitte lasst eine Bewertung da, 5 Sterne zum Beispiel, und vor allem schreibt doch bitte auch mal einen Kommentar, zum Beispiel bei Apple Podcast.
Ja, wir wüssten nämlich ganz gerne, was ihr über unseren Podcast denkt. Also ich freue mich immer über Rückmeldungen, oder wir freuen uns über Rückmeldungen. Und bitte erzählt Freundinnen, Freunden und in der Familie von den Geschichten, die wir hier erzählen. Ja, wir sind noch lange nicht fertig, wie ihr wisst. Da kommen noch einige, und je mehr HörerInnen, desto besser.
Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast. Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und ein Teil der Einstück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.